Dieser Podcast wurde am 18. Juni 2024 aufgenommen. Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtwerke Hildesheim mit uns gut leben. Mein Name ist Torben Dill und heute diskutieren wir über die Aufgaben und Herausforderungen der Infrastruktur in unserer Stadt Hildesheim.
Mit uns gut leben. Der Podcast der Stadtwerke Hildesheim.
Mit dabei sind Wolfgang Birkenbusch, technischer Geschäftsführer der EFI Energieversorgung Hildesheim und Iris Tinnemann, Leiterin Netze bei der EFI Energieversorgung Hildesheim. Schön, dass Sie da sind.
Hallo, schön, dass wir hier sind.
Meine Frage an Sie zum Start. Was sind denn die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht zum Thema Infrastruktur in Hildesheim, Herr Birkenbusch?
Ich würde sagen, die Netze so aufzubauen, dass wir tatsächlich im Jahr 2040, das ist Vorgabe des Landes, klimaneutral sind. Das heißt, dass wir die neu erneuerbaren Energien über unsere Netze transportieren können.
2040, das ist in 16 Jahren.
Ja, sportlich.
Das ist tatsächlich meine Frage. Für mich klingt 2040 16 Jahre nach einer sehr langen Zeit. Was passiert in diesen 16 Jahren und wie viel ist eigentlich hier zu tun? Frau Tinnemann.
Also im Leben einer Infrastruktur sind 16 Jahre wirklich eine ganz, ganz kurze Zeit, weil unsere Infrastrukturen im Schnitt bis zu 40, 50 Jahren im Boden verbleiben und so lange auch halten. Und die Herausforderung ist jetzt, dass die Transformation unserer Energiewelt, die uns sehr herausfordert, heißt, dass wir unsere Infrastrukturen darauf ausrichten müssen, welches im Stromnetz heißt, dass wir auf einmal viel, viel mehr aufnehmen müssen aus dezentralen Anlagen, aus PV-Anlagen. Gleichzeitig müssen wir viel mehr in Ladeinfrastrukturen abgeben. All das kennen die Netze aus der Vergangenheit gar nicht. Das heißt, das, was wir bislang jahrzehntelang im Stromnetz gemacht haben, gilt für die Zukunft in der Form nicht mehr, sondern das Netz muss viel volatiler werden, muss viel mehr auf wechselnde Anforderungen eingehen können und trotzdem jederzeit sehr, sehr sicher versorgen.
Jetzt müssen Sie mich natürlich abholen. Was haben wir denn früher gemacht? Also für mich kommt ja Wärme und Strom. Im Endeffekt ist das einfach da. Wie ist jetzt der Unterschied und wo entwickelt sich eigentlich der Markt hin?
Also alte Zeit, oder eigentlich gibt es die auch heute noch, haben wir in Deutschland jetzt das Stromnetz betrachtet, mehrere Großkraftwerke, und von den Großkraftwerken wurde die elektrische Energie über Hochspannungsnetze, Mittelspannungsnetze, Niederspannungsnetze bis zum Kunden, bis zu ihnen nach Hause transportiert, und sie hatten nur in Anführungszeichen verbraucht, also ihre Kaffeemaschine, Licht, Kühlschrank und. Das ändert sich jetzt gravierend. Wir setzen auf Erneuerbare, das heißt, einmal das Dargebot. PV-Einspeisung haben sie nur im Sommer, Windeinspeisung haben sie nur, wenn der Wind weht. Aber wir müssen ja zu jedem Zeitpunkt die Energie zur Verfügung stellen, die gerade benötigt wird. Das ist eine große Herausforderung, das hatten wir vorher nicht. Und das erklärte Ziel ist ja in kurzer Zeit, wir hatten es gerade gesagt, wirklich klimaneutral zu sein, das heißt nur regenerative. Und das ist eben sehr anstrengend. Und hinzu kommt, der Verbrauch wird ja grundsätzlich bei den Kunden nicht sinken, im Gegenteil, der wird noch steigen. Und zwar wird er steigen durch, Frau Tinnemann hat es gesagt, durch Ladeinfrastruktur, also diese Wallboxen, die man sich zu Hause in der Garage anbringt, um das Elektroauto zu laden, aber auch Wärmepumpen werden noch massiv aufgebaut werden, um auch den Wärmebedarf in Häusern regenerativ zur Verfügung zu stellen. Also die Leistung, die Verbrauchsleistung wird steigen. Jetzt kann man ja annehmen, naja, wenn ihr auch PV habt, dann ist es gut, habt ihr Erzeugung und gleichzeitig Verbrauch. Das Problem ist nur, in den Monaten, wo sie die Wärmepumpe brauchen, haben sie leider keinen Strom aus PV-Anlagen, weil von Anfang November bis Ende Februar tut sich da gar nichts.
Und wie lösen Sie genau das Problem? Weil ich möchte 12 Monate Strom haben.
Ja, und daran arbeiten wir auch, dass Sie 12 Monate Strom haben oder besser gesagt immer dann den Strom haben, den Sie gerade zu dem jeweiligen Zeitpunkt benötigen.
Genau, was bedeutet das in dem Fall?
Wir werden auch zukünftig noch Großkraftwerke haben. Das werden aber Gaskraftwerke sein. Und diese Gaskraftwerke, die jetzt massiv aufgebaut werden muss, da gibt es vom Wirtschaftsministerium, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon raus ist, eine Kraftwerksstrategie, wie man das alles bewerkstelligen will in den nächsten Jahren. Diese Gaskraftwerke werden dann zukünftig mit Wasserstoff betrieben oder man kann sie dann auch zukünftig mit Wasserstoff und nicht mehr mit Erdgas betreiben. Und dieser Wasserstoff muss dann noch grün erzeugt werden. Heißt aber, wir werden auch Wasserstoff in sehr großem Maße importieren müssen, weil nur hier in Deutschland werden wir das nur grün nicht hinkriegen.
Und wie ist unsere Region, also wie ist Hildesheim dafür aufgestellt? Also wie viel Arbeit liegt jetzt noch vor uns in den 16 Jahren? Und was davon kriege ich persönlich mit?
Was Sie mitkriegen, wenn Sie mit dem Auto in Hildesheim unterwegs sind, massiv Baustellen. Wir haben im Jahr 2011, 2012 mit der Fernwärme begonnen. Wir haben heute, also gute 10 Jahre später, 40 Gigawattstunden aus dem Fernwärmenetz an unsere Kunden gebracht, 40 Gigawattstunden. Unser Ziel ist bis 2040, 2045 200 Gigawattstunden. Das heißt, das, was wir jetzt in den letzten 10 Jahren gemacht haben, müssen wir in den nächsten, naja, vielleicht nicht ganz 20 Jahre, die vierfache Menge nochmal hinkriegen. Also das heißt auch Bauarbeiten. Weil die Energieversorgung, die wir haben, ist leitungsgebunden und die Leitungen müssen in die Erde.
Ja, das heißt zum Beispiel fürs Stromnetz, dass sich auch Kabelquerschnitte ändern, dass wir deswegen Infrastrukturen in der Stadt austauschen müssen, um auch jedem Bedarf in jeder Straße gerecht werden zu können. Das bedeutet gerade im Stadtbereich auch mehr Mittelspannungsstationen, weil wir schlichtweg auch das Mittelspannungsnetz dafür gut aufstellen müssen. Und bei Ihnen zu Hause heißt das unter anderem, dass Ihr Zähler irgendwann ein sogenannter Smart Meter wird, den Sie dann zu Hause bei sich an der Wand auch sehen, weil nur so kommen wir aus der Blindheit heraus und wissen auf einmal auch, was in der Niederspannung in den Häusern passiert, wann wird Strom abgenommen, wann wird womöglich Strom eingespeist, und darum wird es in Zukunft gehen, dass man das auch in der Steuerung der Netze, die müssen intelligent werden, die müssen besser gesteuert werden, viel, viel mehr gesteuert, das haben wir bislang überhaupt nicht gemacht. Das heißt, hier geht es auch einfach darum, viele Daten zu haben, viele Daten sichtbar zu machen, um auch jederzeit in jeder Viertelstunde immer genau richtig im Netz aufgestellt zu sein.
Das bedeutet, wenn ich es jetzt richtig verstehe, in der alten Welt stand sozusagen immer alles zur Verfügung, und intelligent bedeutet, die intelligente Nutzung bedeutet, immer die richtige Menge zur richtigen Zeit, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt gebraucht wird.
Genau.
Also wie setzen Sie das um?
Auch in der Vergangenheit war es so, dass die Nachfrage und das Angebot, dass es übereinstimmen musste. Nur es war viel einfacher. Es gab ganz wenige große Kraftwerke und ganz viel Verbrauch. Den konnte man leicht abfahren. Heutzutage gibt es ganz viele kleine Anlagen, die da einspeisen, und das werden täglich mehr. Und das muss man, diese Komplexität, die muss man in den Griff kriegen. Das geht nur mit, ich schaue mir so ein bisschen bei intelligenten Netzen, aber wir brauchen deutlich mehr Digitalisierung, wir brauchen deutlich mehr Messwerte und wir brauchen Algorithmen, die dann auf die jeweilige Situation reagieren.
Wie wird das umgesetzt? Also ich stelle mir das unglaublich kompliziert vor, für etwas Alltägliches, diesen Switch, diese Entwicklung hinzukriegen. Weil ich sage mal, der Endverbraucher wird ja trotzdem hier nicht anrufen und sich dafür dann bedanken.
Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit, was wir machen. Deshalb steht hier auch in Paragraph 1 des Energiewirtschaftsgesetzes, was wir machen, soll eine hohe Versorgungssicherheit haben. Es gibt keinen störungsfreien Betrieb, es gibt keine technische Anlage, die niemals ausfällt, aber diese Störungen müssen auf ein Minimum sein.
Und wo sind,
also Netzausfälle.
Und wo sehen Sie da die Verantwortung der EFI-Energieversorgung als Unternehmen gesehen?
Dass wir das in unserem kleinen Bereich, in unserem Netz in der Stadt Hildesheim gewährleisten. Wenn natürlich im vorgelagerten Netz die Spannung ausfällt, ja, dann ist bei uns ja auch alles dunkel, da können wir machen, was wir wollen, dann müssen wir warten, bis die Kollegen das wieder in Ordnung gebracht haben, dann kann es hier weitergehen. Und den Zuwachs, von dem Frau Tinnermann gerade sprach, mehr Mittelspannungsnetze, mehr Ortsnetzstationen, wir überlegen gerade, oder bei Frau Tinnermann im Bereich wird es gemacht, wir überlegen zu den 3 Umspannwerken, das sind Umspannwerke, wo wir aus dem 110 kV-Netz von unserem vorgelagerten Netzbetreiber die elektrische Energie bekommen, da haben wir zurzeit 3 Umspannwerke. Jedes dieser 3 Umspannwerke wollen wir vor allem in der Leistung noch erhöhen und höchstwahrscheinlich ein 4. Umspannwerk noch im Osten der Stadt errichten. Also, dass man eine Vorstellung hat von der Größenordnung, welche Energiemengen wir hier transportieren. Und wir sind in Deutschland ja nicht die Einzigen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da beschäftigen sich alle Stadtwerke mit, auch die etwas größeren als wir in Hannover beschäftigen sich damit und alle werden irgendwann Anforderungen an den vorgelagerten Netzbetreiber haben bezüglich Kapazitäten, die benötigt werden.
Nun frage ich mich natürlich, persönlich kann ich gerade so eine Lampe anschließen. Das ist meine Verbindung, die ich zu Strom habe, an mehr traue ich mich gar nicht ran. Wie wird das sozusagen vor Ort umgesetzt, Frau Tinnermann? Und welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Weil ich persönlich sage auch da wieder, Strom ist erstmal gefährlich in der Umsetzung.
Naja, also dafür gibt es ja als erstes mal die 5 Sicherheitsregeln, die ja jede elektrische Fachkraft kennen sollte. Und es steht natürlich ganz oben, dass sie eine Grundqualifikation haben müssen, um überhaupt bei uns im Netz arbeiten zu dürfen. So, dazu gibt es Vorgaben, die wir einhalten müssen und wollen. Wir schicken unsere Mitarbeiter regelmäßig auch auf die entsprechenden Schulungen, die dafür notwendig sind. Es gibt die entsprechende Sicherheitsausrüstung, sodass auch dort immer sicher gearbeitet werden kann.
Und gibt es hier sozusagen Veränderungen auch im Ablauf, wie sowas umgesetzt wird, jetzt im Vergleich zu früher?
Also am Ende des Tages muss das Kabel immer noch in die Erde oder die Trafostation muss irgendwo auf dem Platz an der Straße stehen. Das ist gleich geblieben. Was sich geändert hat, sind beispielsweise, was das Thema Digitalisierung angeht, dass wir mehr mit Tablets unterwegs sind, dass wir vor Ort noch besser, genauer gleich reinschauen können, auf gewisse Daten gucken können. Das hat sich schon verändert. Ansonsten ist die Arbeitsweise heute, was das Kabelverlegen angeht, immer noch genauso wie vor 20 Jahren.
Nun haben wir es schon angesprochen, es gibt eine Vielzahl an Bauprojekten, an Baustellen in der Stadt. Wie wird das Personal, wie wird hier die verschiedenen Gewerke miteinander koordiniert und wo ist da eine Schwierigkeit? Und gibt es vielleicht auch Kooperationen mit anderen Organisationen der Stadt, die diese Baustellen oder umgangssprachlich gesagt, die diese Löcher in der Straße vielleicht dann doch mal brauchen?
Ja, also intern ist es ja so, also wir haben ja jetzt ganz viel über Strom gesprochen, aber natürlich haben wir auch ein Gasnetz und ein Wassernetz und jetzt bauen wir auch gerade groß unser Wärmenetz aus. Wir betreiben auch ein Glasfasernetz. Alle diese Netze sind ja schon intern bei uns einmal miteinander abzustimmen. Also wenn wir unsere Wirtschaftsplanung machen und über die Maßnahmen für die nächsten 2 Jahre sprechen, dann stimmen wir auch gegenseitig die verschiedenen Gewerke miteinander ab, damit wir die Straße an der Stelle nur einmal aufmachen und nicht nacheinander. Dadurch entstehen natürlich für uns auch wieder Synergien, dass die Baustellen halt nicht so teuer werden, die Bauzeit sich verkürzt und natürlich auch die Bürger möglichst nicht so viel beeinträchtigt werden. Dann haben wir natürlich noch die Herausforderung, dass wir nicht die einzigen Leitungsträger in der Stadt Hildesheim sind, sondern beispielsweise die SEHI baut natürlich auch Kanäle in der Stadt. Mit der stimmen wir uns auch regelmäßig in verschiedenen Runden miteinander ab, stimmen unsere Maßnahmen aufeinander ab und gerade jetzt unseren Ausbau der Fernwärme, wo wir in Gebiete gehen, wo wir mit den anderen Infrastrukturen vielleicht nicht gerade tätig sind. Dort wird auch häufig die SEHI mit dabei sein, um ihre Kanäle mit zu sanieren. Und da die Kanäle immer sehr tief im Graben liegen, baut immer zuerst der Kanal, darüber dann die Fernwärme und dann die anderen Gewerke, die womöglich noch mitgehen.
Gab es durch so eine klare Koordination Effizienzsteigerung, die Sie mitbekommen haben oder die Sie uns sozusagen an einem Beispiel einer Baustelle sozusagen mit erklären können?
Ja, also ich finde, ein gutes Beispiel aus den letzten Jahren ist die Goethestraße. Dort haben wir eine Gemeinschaftsmaßnahme zusammen mit der SEHI gemacht und auch die Stadt war am Ende mit der Oberfläche mit dabei. Dort haben wir eine Fernwärmeverbindung in Richtung Ostend, auch mit Querung der Bahnschienen, die dort zum Ostend gehen, hergestellt. Das haben wir als Gemeinschaftsmaßnahme mit der SEHI gemeinsam gemacht und das war aus meiner Sicht eine Vorzeigebaustelle. Sie hat zwar wahrscheinlich für die Anlieger lange gedauert, aber sie war aufgrund der Massen, die dort gebaut wurden, wirklich eine effiziente Baustelle.
Wie gehen Sie mit Anfragen solcher Anlieger um? Weil wenn ich vor meiner Wohnung erstmal eine Baustelle habe, dann dauert mir ja jeder Tag zu lange im Endeffekt. Wie sorgt man hier für Verständnis?
Mit ganz viel Kommunikation und Transparenz. Also da haben wir, denke ich, auch in der Goethestraße das erste Mal auch wirklich ganz, ganz viel für Kommunikation bei den Anliegern gesorgt, um hier wirklich jederzeit auch immer wieder über den aktuellen Stand zu berichten, wo wir gerade sind, wie lange es voraussichtlich noch dauert. Wir hatten jederzeit eine Telefonnummer geschaltet, wo unterschiedlichste Anliegen gemeldet wurden. Da kann es mal um einen Umzug gehen, da kann es mal um das Thema Mülltonnen gehen, wo vielleicht die Müllabfuhr nicht mehr ganz durchkommt. Und ich muss sagen, wir haben für jedes Problem, was mir zumindest da bekannt ist, eine gute Lösung gefunden.
Herr Birkenbusch, nun ist ja das Motto der Stadtwerke mit uns gut leben. Und Sie sind ja durchgehend eigentlich auch an einer lebenswerten Stadt und einer lebenswerten Region interessiert. Wie verbessert sich durch solche Maßnahmen die Lebensqualität in Hildesheim?
Das Ziel ist ja, die Klimaschutzziele zu erreichen. Und ein gutes Klima zu haben, ist deutlich eine Verbesserung der Lebensqualität. Jetzt ist es natürlich so, das wissen wir alle, jetzt wird Hildesheim nicht die Welt retten. Es wird sich auch nicht alles in Hildesheim entscheiden. Aber den kleinen Beitrag, den wir leisten können, den leisten wir.
Können Sie uns auch so diesen ökologischen, aber vielleicht auch ökonomischen Beitrag, können Sie uns den ein bisschen erläutern?
Naja, der ökonomische Beitrag ist der, wenn wir Netze haben, die sozusagen in Ordnung sind, dann sind die weniger störanfällig. Ich brauche nur die regelmäßigen Instandhaltungsarbeiten zu machen, habe wie gesagt keine Störung, keine Ausfälle, keine Kundenbeschwerden oder Produktionsausfälle in der Industrie oder im Gewerbe. Das sind ökonomische Vorteile. Und was das Stromnetz betrifft, ist es ja auch so, dass wir reguliert sind. Desto weniger Stromausfälle man hat, desto mehr Geld bekommt man auch über die Regulierung. Da gibt es so ein Qualitätselement. Also wenn Ihr Netz hier ständig Störung hat, dann werden Sie dadurch bestraft, dass Sie weniger Geld kriegen. Also da gibt es auch einen Anreiz, will ich mal sagen, für den Netzbetreiber was zu tun. Also das Ökonomische für das Netz, Stromnetz zum Beispiel, ist geregelt über die Anreizregulierung, das hat sich über viele Jahre eingespielt, das läuft. Aber für uns ist wichtig, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, eben hier in Hildesheim die Lebensqualität nicht nur zu halten, so wie wir sie haben, sondern auch noch zu erhöhen. Und auch denen die Möglichkeit zu geben, da wo sie sich selbst engagieren wollen mit PV-Anlagen oder mit Wärmepumpen, mit dies und das und jenem, dafür die Netze zu schaffen, dass das möglich ist.
Merken Sie hier auch, dass die Menschen in Hildesheim ein größeres Verständnis für dieses Thema haben, für das Thema erneuerbare Energien oder halt auch Entwicklung von erneuerbaren Energien?
Ich glaube, dass es in Deutschland, also auch in Hildesheim, da einen Konsens gibt, dass das nötig ist und dass das auch von der breiten Mehrheit mitgetragen wird. Und dass, wenn wir irgendwo für die Zukunft eine Fernwärmeversorgung vorsehen, da ist das Interesse sehr groß. Ich war selbst jetzt in drei Ortsräten, bei einem Ortsrat zum Beispiel mal zu einer Podiumsdiskussion eingeladen. Also das Interesse an, wie beheize ich zukünftig meine Wohnung? Was muss ich heute machen, damit ich morgen sagen kann, alles richtig gemacht? Da sind wir bei, Angebote zu schaffen, Fragen zu beantworten, zu unterstützen und einen Weg zu zeigen, wie es gehen kann.
Nun habe ich noch eine Frage. Gibt es gerade ein Angebot beispielsweise, was Sie geschaffen haben, wo Sie vor 10 Jahren vielleicht noch gar nicht dran gedacht hätten, dass es das mal geben wird?
Ja gut, vor 10 Jahren haben wir ja dran gedacht. Da hatten wir haben ja 2000, ich bin jetzt seit 2007 hier, Januar 2007. Hm. In 2008 haben wir entschieden, in Neubaugebieten keine Erdgasnetze mehr zu bauen, weil damals wussten wir schon, dass beim Verbrennen von Erdgas CO2 frei wird. Das ist also jetzt keine neue Erkenntnis, seit Herr Habeck Wirtschaftsminister ist. Das wussten wir damals schon. Und dann war ja schon die Frage, was ist denn dann die Alternative, wenn es kein Erdgas mehr gibt? A, in Neubaugebieten, aber auch B, in Bestandsimmobilien. Und eine Antwort darauf ist das Thema Wärmenetze. Und nicht nur einfach heißes Wasser liefern. Die Frage ist ja, womit erzeugen wir denn die Wärme? Und die wollen wir regenerativ erzeugen. Die erste Anlage steht hier bei uns auf dem Gelände. Das ist das Holzheizkraftwerk. Wir sind mit der KNRN im Gespräch. Also es ist ja geplant, eine Monoklärschlammverbrennungsanlage hier in Hildesheim aufzubauen im Hafen. Da sind wir sehr daran interessiert, die Wärme rauszugewinnen. Wir machen uns über industrielle Abwärme Gedanken. Wir machen uns über Solarthermie Gedanken, über Großwärmepumpen. Sogar über Geothermie machen wir uns Gedanken. Mit dem Ziel, zukünftig wirklich auch dieses Fernwärmenetz aus Erneuerbaren zu betreiben. Und der letzte Fisselchen, was wir noch brauchen, das ist für unsere Heizkraftwerke, die heute, die Großheizkraftwerke, die auch ins Fernwärmenetz einspeisen, also heißes Wasser machen, die heute noch mit Erdgas betrieben werden, dass die dann zukünftig mit Wasserstoff betrieben werden, weil für die Spitzenleistungen im Winter, die wenigen Stunden, wo ganz, ganz viel Leistung von der Summe aller Kunden abgerufen wird, da wird es nicht nur mit Regenerativen gehen, da brauchen wir solche Kraftwerke.
Nun habe ich jetzt schon gelernt, das, was jetzt gerade in den letzten Monaten, gerade durch, ich sag mal, durch die nationalen Medien geht, ist hier eigentlich, ich nenne es mal ein alter Hut, das ist schon gelebte Praxis, weil man ja in solchen Zeitrhythmen denkt, man könnte gar nicht in diesen Legislaturperioden arbeiten. Also man könnte gar nicht in 4 Jahresabschnitten wirklich eine Änderung erzeugen, sondern Sie haben gesagt, 2007 haben Sie angefangen, 2008 gibt es eigentlich Entscheidungen, die jetzt gerade national diskutiert werden.
Ja, aber das Tempo hat sich auch erhöht. Ich sag mal, wir haben 2010, 11, 12 angefangen mit der Fernwärme. Das Konkurrenzprodukt zur Fernwärme war Erdgas. Erdgas war sehr, sehr günstig. Im Vergleich dazu war die Fernwärme relativ teuer, weil die ganzen Investitionen, die wir getätigt haben in Holzheizkraftwerk, aber auch in die ersten Kilometer Fernwärmenetz, die Kapitalkosten waren ja sofort da. Und dann ging es erstmal darum, auch mit viel Überzeugungsarbeit und Argumenten für die Fernwärme beim Kunden vorzusprechen und ihn davon zu überzeugen. Aber am Ende des Tages, da darf man sich nichts vormachen, der Preis macht die Musik. Ne? Und jetzt, so bitter das ist, das muss man wirklich sagen, mit dem Ukraine-Krieg und Energiekrise, diese großen Erdgaspreise, die ja aufgerufen wurden, auch heute sind sie noch relativ hoch, haben nochmal von sich aus zu mehr Nachfrage nach Fernwärme geführt. Weil im Moment ist der Fernwärmepreis, also der Arbeitspreis, in der Größenordnung des Erdgaspreises. Und wenn Sie Fernwärme nehmen, brauchen Sie etwas weniger als die Erdgasmenge. Weil wenn Sie 100% Erdgas reingeben, hat der Kessel Verlust und Sie kriegen dann eh nur noch 80-85% der Wärme raus. Und wir liefern diese Wärme ja direkt.
Kommen wir zu meiner Lieblingsfrage. In einer perfekten Welt, in welche Richtung und entwickelt sich die Infrastruktur in Hildesheim und vor allem wie schnell? Frau Tinnermann, wollen Sie anfangen?
In einer perfekten Welt sind wir mit all unseren Baustellen fertig, haben eine komplett sanierte neue Infrastruktur unter der Erde und können einfach obendrauf das wunderschöne Hildesheim genießen.
Das klingt aber erstmal nach einer Vision, die würden wir alle so unterschreiben, oder? Herr Birkenbusch.
Ja, ich finde, das klingt gut, aber man darf, man muss natürlich auch sagen, wir werden das genießen, wir haben ein Umfeld, was funktioniert, wo ich mir keine Gedanken machen muss, wenige Störungen, aber wir werden auch in Zukunft natürlich noch Baustellen haben, weil auch die Leitungen, die wir heute bauen, sind in 40 oder 50 Jahren irgendwann mal zu ersetzen. Das heißt, es wird den Zeitpunkt, wo wir nie mehr was tun müssen, den wird es leider nicht geben. Das heißt, man braucht uns noch.
Aber das, auch das ist doch zum Abschluss ein gutes Gefühl. Deswegen, ich bedanke mich für Ihre Zeit und hoffe, dass alle Zuhörenden jetzt wie ich in den letzten Minuten eine Menge gelernt haben. Vielen lieben Dank.
Ich danke Ihnen.
Dankeschön.
Vielen Dank.